Ja, einen schönen guten Morgen. Es ermutigt mich sehr, dass wir heute so viele Zeugnisse gehört haben, dass Gott am Wirken ist. Und das ermutigt mich, weil ich weiß, Gott kann auch in meiner Schwachheit wirken und Großes tun, auch heute Morgen hier durch die Predigt. Ich möchte mit einer Frage einleiten in die Predigt, und das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Eine Frage, über die du einmal nachgedacht haben solltest. Und zwar ist es die Frage, was macht eigentlich ein Christen aus? Was ist ein Christ? Und das ist eine sehr entscheidende Frage in unserem Leben. Was macht überhaupt einen Christen aus? Ist es jemand, der mal als Kind oder als Erwachsener getauft wurde und vielleicht auch Mitglied in einer Kirche ist? Macht das einen wirklichen Christen aus? Oder ist ein Christ jemand, der oft den Gottesdienst besucht, der jeden Morgen in der Kirche geht und dort am Gottesdienst teilnimmt? Oder ist es jemand, der mal ein Übergabegebet einfach nur nachgesprochen hat und sich irgendwann vielleicht mal entschieden hat für Jesus Christus? Was macht wirklich einen Christen aus? Natürlich könnten wir da mehres erwähnen. Klar hat so ein Mensch eine Glaubensentscheidung für Jesus Christus getroffen. Er hat das Erlösungswerk Jesu, das er vollbracht hat am Kreuz von Golgatha, hat er persönlich für sich in Anspruch genommen. Aber noch viel mehr hat ein Christ auch ein Verlangen danach, Gottes Willen zu suchen und Gottes Willen zu tun. Und das macht wirklich einen Christen aus. Denn schlag mal mit mir Matthäus Kapitel 12 auf. Matthäus Kapitel 12, die Verse 48 bis 50. Da kamen die Mutter und die Brüder von Jesus Christus zu ihm und wollten mit ihm sprechen. Und einer sagte ihm das, dass seine Mütter und seine Brüder gekommen sind. Und Jesus spricht erstaunliche Sätze zu diesem Mann. Vers 48 bis 15 im Matthäus 12. Da sagt Jesus Christus aber antwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte: Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach: Seht da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Wer ist total eng verbunden mit Jesus Christus? Der Gottes Willen tut. Nein, es ist nicht ein Christ, der das immer in perfekter Weise tut. Ganz im Gegenteil, im Gegensatz zu Christus versagt er immer wieder täglich dabei, den Willen Gottes zu tun, und das könnten wir alle bestätigen. Aber ein Christ anerkennt das auch immer wieder und er bekennt immer wieder seine Schuld, er bringt seine Schuld zu seinem Herrn und lebt eben aus Gnade. Aber ein wahrer Christ, der hat wirklich ein tiefes Verlangen, Gottes Willen nachzustreben und Gottes Willen immer mehr zu erkennen durch sein Wort und Gottes Willen immer mehr zu tun. Und das macht in Wahrheit einen Christen aus. Und damit ähnelt er seinen Herrn Jesus Christus, der in vollkommener Weise Gottes Willen getan hat auf dieser Erde. Ja, Jesus Christus hatte auch einen eigenen Willen. Aber als er auf diesem schweren Weg kurz vorm Kreuz stand, betete er im Garten Gethsemane: Mein Vater, ist möglich, so geh diese Kelch an mir vorüber, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und der Jesus Christus, er lebte vollkommen den Willen Gottes. Und so ist er unser größtes Vorbild, den Willen Gottes in unserem Leben ins Zentrum zu stellen und ihm zu gehorchen. Und Christen beten eigentlich an allen Orten: Dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und so sollte es sein. Aber die Tatsache zeigt, dass eigentlich ganz schnell in unserem Leben dieses Gebet umgedreht werden kann und wir es umdrehen mit unserem Leben. Und in Jakobus schreibt im 4. Kapitel an solche Christen, bei denen das leider passiert ist. Und er warnt sie und gibt ihnen Anweisungen, sich erneut unter Gott und unter seinen Willen zu unterwerfen. Schlag mal Jakobus Kapitel 4 auf. Jakobus 4, das sind so unsere heutigen Verse, die Verse 13 bis 17. Und ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel: Unterwerfe dich Gott und seinen Willen. Unterwerfe dich Gott und seinen Willen. Jakobus 4, 13 bis 17. Sagt Jakobus: Wohl nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist, dann ach, aber verschwindet er. Stattdessen sollt ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder jenes tun. Jetzt aber rühmt ihr euch in euren Übermut, jedes derartige Rühmen ist böse. Wer nun Gutes zu tun weiß und tut es nicht, für den ist es Sünde. Jakobus, er gibt ja ganz viele Anweisungen in seinem Brief und jetzt in diesen Versen wendet er sich an selbstsichere Geschäftsleute. In den nächsten Versen behandelt er Menschen, die reich waren, und über die redet er auch, und das hören wir das nächste Mal. Aber Jakobus, er spricht ja ganz, ganz viel Sünde an in dem Leben der damaligen Christen. Er weist sie zurecht. Und ich weiß nicht, wenn du mit Sünde konfrontiert wirst und den Jakobusbrief liest, dann ja stößt da in uns etwas auf. Wir wollen das nicht gerne haben als Menschen, dass uns jemand zurechtweist. Und wir sehen oft Zurechtweisung als sehr, sehr negativ an. Aber wenn wir das tun, sind wir sehr, sehr töricht. Denn Gott, er weiß, dass wir immer wieder falsche Wege einschlagen, die uns schaden. Und er will uns bewahren vor diesen falschen Wegen. Und er will uns zurückführen zu den wahren, richtigen Wegen. Und deshalb müssen wir mit einer Einstellung auch in einen Gottesdienst kommen: Herr, zeig mir meine Sünde. Zeig mir, wo ich wirklich schlecht gelaufen bin, wo ich falsche Wege gegangen bin. Und hilf mir, umzukehren und die richtigen Wege in mein Leben einzuschlagen. Salomo sagt in Sprüche 12, Vers 1 einen sehr, sehr wichtigen Vers, der gilt für uns. Er sagt: Wer Unterweisung liebt, der liebt Erkenntnis. Wer aber Zurechtweisung hasst, der ist töricht. Der ist töricht, weil er das nicht erkennt, dass er sich selber schadet, wenn er Zurechtweisung hasst. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns zurechtbringen lassen von Gottes Wort, ermutigen lassen, korrigieren lassen, dass wir mit einer Einstellung kommen: Herr, ja, ich will hören, wie Jünger hören, und ich will mir etwas sagen lassen durch dein Wort. Denn es ist absolut töricht, Gottes Willen zu ignorieren. Und das ist unser erster Punkt: die Torheit, Gottes Willen zu ignorieren. Verse 13 bis 14, ich lese das nochmal. Wohl nun, die es sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet er. Jakobus, er richtet sich in diesen Versen an selbstsichere jüdische Geschäftsleute. Es könnten auch Händler sein, Kaufmänner, die in den Gemeinden waren. Und er spricht sie in diesen Versen sehr direkt und sehr dringlich an. Und es war in den Gemeinden bekannt, dass sie ihr kommendes Geschäftsjahr sehr genau geplant haben, und das bis in jedes kleinste Detail. Denn schaut in den Vers, sie planten ihre Zeit, heute oder morgen hatten sie etwas vor. Sie planten ihren Ort, in die oder die Stadt gehen. Sie planten ihre Dauer, ein gesamtes Jahr wollten sie unterwegs sein in verschiedenen Städten. Sie planten auch ihr Vorhaben, und das war Handel zu treiben. Und sie planten ihr gewünschtes Ergebnis, Gewinn machen, und das wohl nicht wenig. Aber was fehlte in ihrem Bild? In ihrem Bild, in ihrer Planung, fehlte das Allerwichtigste, von dem alles andere abhängt. Und das ist der Herr des Lebens, Jesus Christus. Ihr Plan war nicht Sünde. Jakobus, er verurteilt das Plan nicht. Und wir dürfen auch unsere Zukunft planen. Und der Herr hat uns einen Verstand gegeben und er hat uns Weisheit in sein Wort gegeben und auch andere Geschwister, die uns helfen, unsere Zukunft zu planen, um das machen zu können. Und auch ihre Arbeit als Händler war auch nicht Sünde. Das war nun mal ihr Beruf, wo sie ihr tägliches Brot verdienten. Und es war nichts Schlechtes dran, eine Geschäftsstrategie zu haben, fleißig zu sein, von Ort zu reisen, um etwas Gewinn zu machen, ehrlich zu arbeiten und Gewinn zu erwerben. Aber die Sünde, sie lag darin, dass sie Gott und seinen Willen in ihrer Agenda total ausgeblendet haben, total ignoriert haben. Was sie wollten, sollte geschehen, aber nicht, was der Herr will. Und in allen Planen ließen sie Gott außen vor. Und so dachten sie in ihrer Arroganz, ihr Leben selber in der Hand zu haben. Und eigentlich leben sie wie Atheisten, für die es keinen Gott gibt, der etwas mit ihrem Leben zu tun haben möchte. Und ihr Leben, das ist absolut töricht. So ein Leben, so ein Plan. Nun können das Christen sein, an die Jakobus schreibt. Nun, ihr Handeln war absolut gottlos. Aber ich glaube dennoch, dass es Christen waren. Wie komme ich darauf? Denn wie könnte Jakobus sonst ihnen in Vers 15 schreiben, dass sie stattdessen sagen sollen, wenn der Herr will und wir leben, sollen wir dies oder jenes tun, sollte dies oder jenes tun. Und wenn sie doch diesen Herrn gar nicht kannten, der ihr Leben besitzt und der ihr Leben in der Hand hat. Ein Mensch, der nie eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hat, der kann das gar nicht sagen, dass Jesus mein Herr ist und dass ich dies oder der, dass sein Wille gescheht. Er ist selber Herr seines Lebens. Und ein weiterer Beleg für mich, dass es Christen waren, ist auch Vers 17, denn sie wussten eigentlich, was sie tun sollten. Das heißt, sie kannten den Willen Gottes durch den Geist Gottes. Sie wussten, was sie tun sollten. Und ein Mensch ohne Gott, den ist der Wille Gottes verschlossen. Er kann Gottes Wort auch nicht begreifen, weil er den Geist Gottes nicht hat. Und er kann nicht tun, Gottes Willen, aus eigener Kraft. Er ist ein Sklave der Sünde. Er kann nur sündigen. Und meine Überzeugung ist es, dass es Christen waren. Aber Christen, deren Glaube tot und nutzlos war, weil er keine guten Werke hatte. Und darüber hat Jakobus ja auch schon geschrieben. Christen, die nach ihrem sündigen alten Fleisch leben und sie nur das Geschäft, aber nicht Gottes Willen vor Augen hatten. Und deshalb klammerten sie Gott total aus ihrem Leben. Und das gibt es leider auch heute noch. Und auch in meinem Leben kann das ganz schnell der Fall sein, dass ich plane, aber ohne Gott mit einzuschließen. Und du kennst dich selber, du weißt selber, wie sehr wir dazu tendieren, unabhängig zu sein und uns nichts von Gott sagen zu lassen und von seinem Willen, nicht wahr? Aber Jakobus, er zeigt uns und ihnen, wie töricht das ist, wenn sie ihr Leben im Eigenwillen ohne Gott leben und planen. Denn es gibt zwei Tatsachen, die man bei einer Lebensplanung nie vergessen darf. Zwei wichtige Tatsachen. Und dass die erste wichtige Tatsache ist, die Jakobus aufzeigt, dass unser Leben unvorhersehbar ist. Unser Leben ist unvorhersehbar. Diese Händler hatten zwar die nächsten 365 Tage geplant, aber doch wussten sie nicht, was morgen sein wird. Morgen, da kann alles ganz anders aussehen. Und ihr Plan kann ganz schnell über den Haufen geworfen sein. Und es braucht nur plötzlich etwas passieren. Und wie schnell geht das in unserem Leben, dass irgendetwas passiert? Und wir haben das alle nicht in der Hand. Es braucht nur ein Unfall passieren. Das geht ganz schnell. Und wenn der Herr nicht will, dass sie morgen weiterleben, dann werden sie überhaupt nichts mehr machen. Gar nichts. Null werden sie machen. Und keiner von uns kann wissen, ob wir morgen noch leben. Meine Mutter hatte zu ihrem 60. Geburtstag von ihren Geschwistern eine Konzertkarte bekommen von einem großen Star, von Udo Jürgens. Und sie ist da zu diesem Konzert hingegangen. Und da hat Udo Jürgens erzählt, was er noch alles Großes vorhatte in seinem Leben. Welche Pläne er noch hat, was für Tourneen er noch machen wollte. Er war 80 Jahre, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt. Aber was war kurze Zeit danach geschehen? Es dauerte nicht mal einen Monat, glaube ich, und dann lag Udo Jürgens im Sarg. Und wisst ihr, was er noch gemacht hat? Er hat nichts mehr gemacht. Er hat gar nichts mehr gemacht. Der große Star, er war gestorben und das wahrscheinlich ohne sein Leben mit dem wahren Gott in Ordnung gebracht zu haben. Er hatte sein Leben, ganzes Leben Gott abgelehnt. Und seine Millionen auf dem Konto, die haben ihm überhaupt nichts mehr gebracht. Er hat nichts mitgenommen. Und auch Jesus Christus, er erzählte einmal in einem Gleichnis von einem reichen Torn. Und er freute sich eines Tages, weil seine Felder, die er angesät hat, die hatten großen Gewinn gebracht. Und er dachte sich bei sich selbst, seine Scheunen abzureißen, um größere zu bauen. Das ist ja unser Motto heute, alles größer und immer größer, größer, größer und immer mehr Gewinn. Das genau bezeichnet auch diesen Mann. Und dann konnte er seinen Ertrag lagern. Und dabei sagt er zu sich selber, ich habe einen großen Vorrat für viele Jahre. Endlich, da kann ich mich zurücklehnen. Ich kann es mir wirklich gut gehen lassen in meinem Leben. Aber was sagte Gott zu ihm? Er sagte, du Narr, noch heute in dieser Nacht wirst du sterben. Und wer wird dann gehören, was du angesammelt hast? Und auch er plante in seiner Torheit völlig ohne den Herrn des Lebens. Und er bedachte auch nicht, dass sein Leben unvorhersehbar im Gottes Willen steht. Und ihr Lieben, das ist absolut töricht und sündig. Und schon Salomo warnte in Sprüche 27, Vers 1, rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was der morgige Tag bringt. Du weißt es nicht und keiner von uns weiß, was der Tag morgen bringt. Dein und mein Leben ist unvorhersehbar und alles liegt in Gottes Hand. Jeder Tag, jede Sekunde, jede Stunde. Und Gott, er kontrolliert in seiner Souveränität alles in unser Leben zu unserem Besten. Und er ist der wahre Planer unseres Lebens und nicht wir. Und das dürfen wir nicht vergessen in allem Plan. Und deshalb müssen wir unser Leben immer wieder in seine Hand legen und unsere Wege unter seinen Willen stellen und ihm uns anbefehlen. Und eine weitere wichtige Tatsache, die Jakobus aufzeigt, ist auch, dass unser Leben sehr, sehr kurz ist. Unser Leben ist sehr, sehr kurz. Was ist euer Leben, fragt Jakobus die damaligen Geschäftsleute, die ihr Leben ohne Gott planten und seinen Willen nicht vor Augen hatten. Und er gibt ihnen auch gleich die Antwort. Er sagt, ihr Leben ist nur ein Dunst oder ein Hauch, der wie an einem kalten Tag eine kleine Zeit sichtbar ist, dann aber wieder weg ist. So kurz ist unser Leben. Und wie schnell verfliegt unser Leben, nicht wahr? Wir werden geboren, wir wachsen auf und bis man 18 ist, so denkt man, da dauert das eine Ewigkeit. So war das jedenfalls bei mir der Fall. Aber nach dem 18. Lebensjahr, da fliegen die Jahre nur so dahin und ich weiß gar nicht, wo die Jahre hingeflogen sind, die ich bis jetzt erlebt habe auf dieser Welt. Und es ist interessant, dass diese Tatsache eigentlich jeder bestätigt, ob er jetzt an Jesus glaubt oder nicht. Mit jedem, den ich rede, der sagt, wie schnell vergeht die Zeit, wie schnell laufen die Tage dahin und die Jahre. Und die Bibel bestätigt das an vielen Stellen, wie kurz doch unser Leben ist. Und doch hat es dieses kurze Leben so viele Auswirkungen auf unsere Ewigkeit. Im Psalm 39, Vers 6, da sagt David, Psalm 39, Vers 6, siehe nur, eine Handbreit lang hast du meine Tage gemacht. Und die Dauer meines Lebens ist wie nichts vor dir. Wahrlich, jeder Mensch, wie fest er auch steht, ist nur ein Hauch. Unser Leben ist nur ein Hauch. Und in Kapitel 1, Vers 10 schreibt Jakobus auch schon drüber, wo er unser Leben wie mit Blumen auf dem Felde vergleicht. Und diese Blumen wachsen ganz schnell auf. Die Sonne kommt, sie blühen, aber die Sonne versenkt sie auch wieder und ganz schnell sind sie abgeblüht. Und genau das ist unser Leben. Und deshalb ist es total töricht, sein Leben ohne Gott zu planen und ohne ihn zu leben für diese Welt. Denn wir haben hier eben keine bleibende Stadt. Egal wie gesund und wie gesund wir uns ernähren und wie viel Sport wir machen, wir werden alle alt und wir müssen alle sterben. Es ist einfach so. Und wir werden rein gar nichts mitnehmen. Kein Gewinn, den wir gemacht haben. Kein Haus, kein Auto. Absolut nichts. Nicht nothing. Wir werden nichts mitnehmen. Und das letzte Hemd hat eben überhaupt keine Taschen. Und deshalb müssen wir unsere zukünftige sichere Heimat suchen. Deshalb müssen wir es als Christen lernen, Gottes Willen zu suchen und zu gehorchen. Denn es ist das Einzigste, was bleibt. Die Welt wird vergehen, aber wer den Willen Gottes tut, das ist es, was bleibt. Francis Chan, ein Prediger in den USA, er verglich einmal unser Leben mit einem Faden, der einen Anfang hat, aber der kein Ende hat. Und stellt euch diesen Faden vor, du fängst diesen Faden an, lang zu laufen, aber er hat kein Ende. Er geht um die Erde wieder und wieder. Und das ist eigentlich das Leben eines Christen. Aber die Zeit hier auf der Erde, das Jetzt, was ich in meinem Körper lebe, das ist auf diesen langen Faden eigentlich nur ein kleines Pünktchen. Das ist unser Leben auf dieser Erde. Und ich denke, wie oft sind wir so besorgt um dieses ganz kleine Pünktchen auf diesen langen Faden unseres Lebens. Und die Tatsache, dass unser Leben oft so viel länger dauert als dieser kleine Punkt, hat oft überhaupt keine Auswirkung auf unser Leben jetzt. Und ihr Leben, das ist absolut töricht. Natürlich will die Welt, dass wir uns nur auf diesen ganz kleinen Punkt konzentrieren und sie lebt uns das sehr gut vor und es geht diese Welt nur um Gewinn zu machen und reich zu werden, nur für dieses Leben alles mitzunehmen. Aber eines der Wahrheit, was das Evangelium uns offenbart, ist, dass nach diesem Leben es ein ewiges Leben gibt. Und wenn ich wirklich glaube, dass das wahr ist, dann soll ich anfangen, das meiste aus diesem Leben zu machen, indem ich den Willen Gottes suche und indem ich ihn tue. Aber die Christen damals, sie ignorierten das völlig in ihrem Leben und deshalb lebten sie nur für ihren Gewinn. Aber ich frage euch, wie sieht das in deinem und wie sieht das in meinem Leben heute aus? Was machst du aus deinem Leben, was Gott dir geschenkt hat? Verschwendest du dein Leben? Weißt du, dein Leben ist viel zu kurz und hat viel zu große Auswirkungen auf die Ewigkeit, sodass du es nicht in deiner Selbstsucht verschwenden kannst. Seht, jede Sekunde, Minute, jede Stunde ist eine weniger deines Lebens. Und wenn du 80 werden solltest, dann hast du zum Zeitpunkt deiner Geburt 42 Millionen Minuten zur Verfügung zum Leben. Ich hätte da nur noch 25 Millionen Minuten, also ein bisschen weniger. Und wenn man noch sehr jung ist, dann denkt man, Mensch, das ist ja eine große Zahl von Minuten, die ich zur Verfügung habe. Aber wer weiß, wie alt wir werden. Wer weiß, ob du morgen noch leben wirst. Und das weiß nur Gott allein und steht in seinem Willen. Wie viele junge Menschen sterben plötzlich unvorhergesehen und das erleben wir immer wieder, davon hören wir immer wieder. Unser Leben ist eben ein Hauch. Und diese Tatsache ist Realität, ob du das gut findest oder nicht. Aber dieses Wissen, das sollte Einfluss haben auf unser Leben. Das sollte uns weise machen, dass wir die Zeit auskaufen, unser Leben für den Herrn der Welt einsetzen. Ihm unsere Zeit, unser Leben unterwerfen. Und das ist eben das einzigste lohnenswerte Leben. Eine Lebensplanung, ohne sich seine Vergänglichkeit und Abhängigkeit von Gott bewusst zu sein, ihr Lieben, das ist total arm. Das ist ein armes Leben. Also es ist absolut töricht, Gottes Willen zu ignorieren. Übrigens, der Gewinn, der kann auch ganz schnell Flügel machen, auch wenn man Gewinn erworben hat. Darüber schreibt Jakobus jetzt nicht, aber die Bibel sagt uns, dass es überhaupt nicht sicher ist, wenn ich auch Gewinn gemacht habe. Er kann sich ganz schnell verfliegen. Also es ist absolut töricht, Gottes Willen zu ignorieren. Aber es ist nicht nur töricht, es ist zweitens auch total arrogant. Der zweite Punkt, die Arroganz, sich Gottes Willen zu übersetzen. Vers 16 schreibt Jakobus, jetzt aber rühmt ihr euch in euren Übermut. Jedes derartige Rühmen ist böse. Diese Geschäftsleute, sie leben nicht nur wie Atheisten, sondern sie leben auch wie Selbsttheisten. Das heißt, sie waren ihr eigener Gott. Warum? Sie planten, wie sie wollten. Und ihr Wille sollte geschehen, wie im Himmel so auf Erden. Und darauf waren sie auch noch stolz. Und dieser Stolz äußerte sich in ihren Reden. Darüber sprachen sie ständig, was sie alles noch vorhatten in ihrer Selbstsicherheit, was sie noch alles machen wollten. Und dabei waren sie in fester Überzeugung, dass überhaupt nichts schief gehen kann in den nächsten Jahr. Und seht, das ist absolut arrogant und übermütig. Übermut, das Wort meint Prahlerei, großtuerisches Reden oder auch Protzerei. Und das Wort wird nur noch in 1. Johannes 2, Vers 16 erwähnt. Und diese Stelle drückt Johannes aus, dass das genau das Wesen der Welt ausmacht. Arrogant zu sein, überheblich zu sein, hochmütig zu sein. Aber die Christen, sie hatten sich von der Welt und ihre Liebe zum Materialismus, sie hatten sich total anstecken lassen. Und sie hatten die Welt lieb gewonnen. Und Jakobus sagt ihnen schon vorher, das ist Ehebruch, ihr begeht Ehebruch. Und ihr seid Feinde Gottes, wenn ihr die Welt und ihr System liebt. Und Jakobus warnt sie, all ihr arrogantes, törichtes Rühmen, das ist nichts anderes als böse. Und das Wort böse wird in der Schrift auch für einen Titel von Satan gebraucht. Er ist der Böse. Und er war der Erste, der sich in seiner Arroganz gegen Gott und seinen Willen auflehnte und tief fiel. Das bedeutet, alle, die sich in ihrer Arroganz sich Gott und seinen Willen widersetzen, die begehen eigentlich die gleiche Sünde, die Satan begangen hat. Satan, er wollte sein wie Gott. Er wollte selber bestimmen über sein Leben. Er wollte nicht abhängig von Gott sein. Und deshalb überhob sich sein Herz. Und nichts anderes war in den Herzen der damaligen Christen. Sie wollten sich, wie Satan, nichts von Gott vorschreiben lassen, sondern ihr eigener Herr des Lebens sein. Und sie ignorierten total den Willen Gottes. Und das war nichts anderes als Stolz, von dem ja so viele weitere Sünden kommen. Und sie sagten eigentlich zu sich selbst, ich bin der souveräne Herrscher meines Lebens. Und was Gott mit mir machen möchte, was sein Wille ist, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Und seht ihr, das ist nichts anderes als eigentlich Götzendienst. Sie waren ihr eigener Gott. Und vielleicht war auch Habsucht ihr treibender Motor für ihr Leben ohne Gott, große Gewinne zu machen. Und das ist genauso Götzendienst, schreibt Paulus in Kolosser 3, Vers 5. Und sie verleugneten damit das Evangelium Jesu Christi. Sie verehrten nicht den Herrn, sondern sie waren ihr eigener Gott. Und ich denke, wie schnell schlagen wir in unserem Leben auch diese Richtung ein? Bei mir ist es jedenfalls ganz, ganz schnell der Fall, dass ich nicht von Gott abhängig sein will, dass ich eigener Gott sein will über mein Leben. Und unser Herz ist eben eine reine Götzenfabrik. Und der größte Götze oft in unseren Herzen, das sind wir selber und das müssen wir erkennen. Wie schnell werden wir hochmütig in unseren Herzen? Und wie schnell meinen wir, die ganze Welt, die drehe sich nur um uns selbst und nur unser Wille geschieht. Wir sind alle ganz, ganz kleine Individualisten, die meinen, wir sind Herr unseres Lebens. Und das bringt eben ganz, ganz viele Probleme in unser Leben, in unsere Ehe, in unsere Familie und in unseren Gemeinden. 1. Samuel 15, 23 sagt Samuel zu Saul, der sehr eigenwillig war, sagt er, denn Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei und Widerstreben, den Willen Gottes ist wie Abgötterei und Götzendienst. Eigenwille ist Götzendienst. Und jeder von uns tendiert dahin, durch die Sünde in uns, eigenwillig zu sein, unabhängig zu sein. Das ist ebenso durch die Sünde. Aber das ist absolut töricht, sich als kleiner Mensch so zu überheben. Und das verleugnet absolut das Evangelium Jesu Christi. Denn durch das Evangelium Jesu, da gehören wir uns eigentlich nicht mehr uns selbst. Wir gehören uns in Erlöser, denn er hat uns erkauft durch sein teures Blut und wir gehören ihm allein. Und er ist der Herr, der durch unser Leben verehrt werden möchte und dem wir uns auch als Gemeinde unterwerfen sollen und seinen Willen. Und das ist nichts anderes als Diebstahl, wenn wir unser Leben, was ihm gehört, wieder an uns reißen. Das ist Diebstahl, denn es gehört gar nicht mehr uns. Und wir müssen begreifen, dass wir unser Leben nicht selber in der Hand haben und dass wir unser Leben immer wieder Jesus in seine Hände und unter seinen Willen stellen müssen. Ansonsten werden wir immer wieder in unserem Leben an die Wand fahren. Unser Leben werden wir immer wieder an die Wand fahren. Wir werden immer wieder sehr, sehr bittere Erfahrungen machen müssen. Und Gott muss uns widerstehen, wenn wir uns in unseren Hochmut denken, unser Leben selber in der Hand zu haben und ohne ihn leben zu können. Zu einem Prediger kam eines Tages mal ein Freund und er klagte, mir geht alles zuwider in mein Leben. Alle meine Wünsche werden zunichte, meine Hoffnungen werden zertrümmert, meine Pläne, alle werden sie umgestoßen. Und der Prediger sagte ihm, lieber Freund, das ist deine Schuld. Meine Schuld, sagt er, wieso denn meine Schuld? Ja siehe, warum handelst du und betest du vor allem Tage in deiner Selbstsucht? Mein Wille geschehe. Und jetzt musst du ruhig auch hinnehmen, dass Gott deinen Willen geschehen lässt. Und du bist vielleicht jung und denkst, dir gehört die Welt und du ignorierst Gott in dein Leben und ignorierst alles, was du hörst, auch hier in dieser Gemeinde. Wisst ihr, du musst bittere Erfahrungen machen müssen. Und es bringt viel Herzeleid, wenn man meint, sein Leben ohne Gott führen zu können. Und das kann ich nur bestätigen. Ich war 19 Jahre alt, wo ich in meinem Stolz meinte, die Welt gehört mir selber und ich bin der Herr meines Lebens. Und ich wollte mir nichts mehr sagen lassen von meinen Eltern. Und ich habe meine Koffer gepackt und bin von meinem Elternhaus ausgezogen. Und ich hatte große Ziele. Das war es, reich zu werden, schön zu sein, angesehen zu sein. Im Endeffekt Gott zu sein. Aber wenn ich zurückschaue, wie groß war mein Fall und wie sehr musste Gott meinen Eigenwillen brechen, immer wieder brechen, mich demütigen. Und wie viel Schmerzen habe ich mir selber zugefügt, weil ich Gott in meinem Leben ignorierte. Und darüber könnte ich viel euch erzählen. Gott, er muss den Hochmütigen widerstehen, weil er Stolz und Hochmut hasst. Und auch heute erfahren ich und erfahren wir das immer wieder, wenn wir stolz und wenn wir hochmütig werden. Gott muss uns widerstehen. Es gibt ja Christen, die klagen Gott an, was er nicht alles zulässt in ihrem Leben. Aber für vieles sind sie selber verantwortlich, weil sie stolz sind. Und das ist eben so. Und es kann nur einen Herrn in unserem Leben geben. Einen Gott. Und das ist Jesus Christus. Er ist der Herr. Und er duldet niemanden neben sich. Und das muss uns klar sein. Und das ist total arrogant. Und das ist lächerlich. Wenn wir ihm Konkurrenz machen wollen, wenn wir überlegen werden, wie klein wir vor diesem großen Gott sind. Sei kein arroganter Tor, der sich widersetzt gegen Gott und seinen Willen und sich selber schadet und damit sein Leben verschwendet. Wir sind jeden Tag total abhängig von Gott und das müssen wir kennen, auch wenn wir uns vielleicht für vieles in unserem Land absichern können, aber wir sind dennoch abhängig von Gott. Es ist erstens töricht, sich Gottes Willen zu widersetzen, aber es ist nicht nur töricht, es ist auch arrogant. Aber es ist drittens auch sündig, schreibt Jakobus. Die Sünde, sich Gottes Willen zu widersetzen. Vers 17 sagte, dass wenn wir wissen, was Gott von uns möchte, wenn wir wissen, Gutes zu tun, und wir tun es nicht, dann ist es Sünde. Und die Christen damals wussten, was Gott von ihnen wollte. Aber sie wollten das nicht in ihrem Leben tun. Und deshalb sündigten sie. Und das heißt, Sünde ist nicht nur das Falsche zu tun, gegen die Gebote Gottes zu verstoßen, sondern Sünde ist auch das Richtige nicht zu tun. Oder anders gesagt, nicht nur das Tun des Bösen, sondern auch das Unterlassen des Guten, das ist Sünde. Und wer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, wer weiß, Gottes Willen zu tun und tut es nicht, der sündigt. Ich kürze diesen Punkt ab, weil sonst kommen wir mit der Zeit nicht hin. Es ist sündig, sich gegen Gottes Willen aufzulehnen. Aber wir müssen erkennen, dass es großen Segen bringt, wenn wir Gottes Willen suchen und wenn wir ihn tun. Der Segen, Gottes Willen zu suchen und zu tun. Vers 15, da schreibt Jakobus, stattdessen sollt ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder jenes tun. Jakobus erfordert diese Geschäftsleute auf, sich unter Gottes Willen zu stellen, sich Gott unterzuordnen. Und sie sollen ihr Denken verändern. Und damit soll ihr Reden verändert werden. Sie sollen sagen, wenn der Herr will und wir leben, werden wir dies oder jenes tun. Und sie sollten bei all ihrem Plan das auf keinen Fall vergessen, dass alles von Gottes Willen abhängt. Und das ist auch die Bedingung für unser Plan, dass wir Gottes Willen suchen, dass wir Gott alles anbefehlen, auch unser Plan. Denn Gott, er kontrolliert alles unser Leben. Und sein Wille will in unserem Leben im Zentrum stehen. Und das macht ja gerade ein Christ aus, dass er den Willen Gottes sucht und ihn tun möchte. Natürlich versagt er, wie wir gesehen haben. Aber er hat ein Verlangen, Gottes Willen immer mehr zu erkennen und Gottes Willen zu tun. Unser Leben liegt im Willen Gottes. Und ein wahrer Christ unterwirft sich Gott. Und er unterwirft sich Gottes Willen. Und er weiß, mein Leben, ich bin total abhängig von Gott. Ja, es ist nötig und auch erforderlich, immer wieder zu planen, aber nicht eigenwillig, sondern demütig im Fragen nach seinem Willen und in Abhängigkeit zu Gott. Und man muss dabei auch bereit sein, seine eigenen Pläne zu ändern, wenn das Gottes Wille ist. Und deshalb möchte, dass Gott von uns immer wieder gefragt wird, was ist dein Wille, Herr, für mein Leben? Was soll ich machen? Wie soll ich planen? Wie soll ich meine Zukunft planen? Bewahre mich vor Eigenwille. Du darfst mein Leben bestimmen, wie es ablaufen soll. Und ein Christ, der hadert dann auch nicht mit Gott, wenn er ihm Wege führt, die nicht so angenehm sind. Wenn Gott zum Beispiel Schwierigkeiten oder Not oder auch Arbeitslosigkeit in sein Leben bringt. Er weiß, Gott, er meint es gut und Gott ist souverän und Gott hat einen Plan. Er hat wirklich einen Plan mit unserem Leben. Und er hat gute Gedanken in unser Leben. Gottes Wille ist das Beste für unser Leben. Und klar ist, dass dies, was diese Geschäftsleute sagen sollten, das ist mehr als nur eine fromme Floskel, die man einfach mal in einen Satz anhängt. Das ist eine Lebenseinstellung in meinem Herzen, sich Gott immer wieder zu unterwerfen und seinen Willen zu suchen und sich ihm zu unterordnen. Und da ist eben ein Herrschaftswechsel in meinem Herzen gefordert, wenn das nicht der Fall ist. Und das musste damals bei den Christen geschehen, seinen Willen zu suchen und zu tun. Das soll unser oberstes Bestreben sein. Und je mehr wir den Willen Gottes zu tun lernen, desto mehr werden wir gesegnet sein in unserem Leben. Desto mehr Freude werden wir unser Leben. Desto mehr Glück werden wir erleben für unser Leben. Jesus sagt in Johannes 13, Vers 17, wenn ihr dies wisst, gesegnet seid ihr, wenn ihr das tut. Und Jesus, er erlebt es selber, den Segen, wie er sich gebeugt hat unter den Willen Gottes und nicht seinen eigenen Willen tun wollte. Er erlebt es, wie er erhöht wurde über alles. Und jeder auf dieser Welt muss einmal bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Das erlebte Jesus Christus, diesen Segen, weil er sich freiwillig unter Gottes Willen sich beugte. Also Gottes Willen soll immer mehr unser Leben ausfüllen. Aber die Frage ist, sie ist sehr entscheidend, ist das auch dein Wunsch? Ist das mein Wunsch? Möchtest du seinen Willen suchen und ihm gehorchen? Und wir haben gesehen, wie töricht es ist, wenn wir Gottes Willen ignorieren. Das ist absolut töricht. Denn wie schnell kann unser Leben aus sein? Und wie schnell können wir vor Jesus stehen mit ganz leeren Händen, weil wir nichts mitgenommen haben von dieser Welt, weil wir nichts mitnehmen, außer wenn wir Gottes Willen getan haben. Und das Wissen soll unser Leben verändern, dass wir weise werden. Und zweitens haben wir gesehen, wie arrogant es ist, sich Gottes Willen zu widersetzen. Denn wir machen damit Gott Konkurrenz. Und das ist absolut lächerlich, wenn wir kleine Menschen Gott Konkurrenz machen wollen. Das ist lächerlich und wir machen uns lächerlich. Und das ist drittens auch absolut sündig, sich den Willen Gottes ungehorsam zu sein. Und wir schaden uns damit am meisten nur selber. Aber viertens, gesegnet ist der, der Gottes Willen immer mehr sucht und tun lernt in seinem Leben. Und das wollen wir anstreben und damit unseren Herrn Ehre machen. Weißt du, du hast nur ein Leben von Gott geschenkt bekommen. Ja, unser großer Trost ist, dass Gott immer wieder auf unseren krummen Wegen gerade schreibt. Das ist ein großer Trost, das tut er in seiner souveränen Gnade. Aber Wir dürfen unser Leben nicht verschwenden. Denn dafür ist unser Leben viel zu kostbar und zu einmalig. Und keiner von uns kann die Jahre, die er gelebt hat, nachholen. Er kann nicht die Zeit zurückdrehen und nochmal das Leben leben. Das geht nicht. Das ist vorbei und hat Auswirkungen auf unsere Ewigkeit beim Herrn. Und deshalb lassen wir uns warnen durch Gottes Wort und durch Jakobus. Versäumen wir es nicht, unser Leben mit Gott in Ordnung zu bringen. Denn wer weiß, ob du morgen noch die Gelegenheit dazu hast, Jesus Christus anzunehmen, deine Sünden vor ihm zu bekennen und ihn als deinen Herrn und Heiland anzunehmen und Vergebung zu erfahren. Lassen wir uns warnen durch Jakobus. Ändern wir was, wenn wir merken, der Herr steht nicht im Zentrum unseres Lebens und unserer Lebensplanung. Und das muss, wie gesagt, immer wieder geschehen, denn es passiert so schnell, dass wir wieder das Zentrum unseres Lebens werden. Aber Jesus ist allein es wert, dass wir unser Leben ihm unterwerfen und seinen Willen suchen, zu seiner Ehre und zu unserem Besten. Und ich möchte schließen mit einem Zitat von Friedrich von Bodelschwingh. Er sagte einmal: Echtes Glaubenswachstum ist nur da der Fall, wo im gleichen Maße die Beugung unter Gottes Willen zunimmt. Echtes Glaumenswachstum ist nur da nur der Fall, wo im gleichermaßen die Beugung unter Gott und seinen Willen zunimmt. Amen. Lass uns aufstehen, wir wollen antworten auf das, was Gott zu uns geredet hat durch sein Wort. Vater, unser im Himmel, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und das möchten wir gern, dass dein Wille geschieht für unser Leben, denn dein Wille ist das Beste, was uns passieren kann. Und danke, Jesus, dass du nicht deinen eigenen Willen durchgesetzt hast. Du hattest deinen eigenen Willen, aber du hast dich selbst verleugnet, hast dich gebeugt vor deinem Vater und hast dich und deinen Willen deinem Vater unterworfen. Und wenn du das nicht getan hättest, dann wären wir heute noch verloren in unsere Sünden, weil dann wärst du nicht ans Kreuz gegangen. Aber du hast Gottes Willen in vollkommener Weise getan. Du hast den Plan vollbracht. Du hast das Erlösungswerk vollbracht. Und dadurch können wir neues Leben, Vergebung erfahren durch unsere Schuld, durch unseren eigenen Willen, die Sünde, die immer wieder verursacht wird in unserem Leben. Auch in dem, dass wir oft wissen, was wir tun sollen, das Gute, aber es nicht tun. Danke, Jesus, dass du diesen Weg gegangen bist, dass du gehorsam warst. Und so bitten wir dich, Herr, dass keiner hier in diesem Raum ist, der das verpasst, dein Werk anzunehmen. Und das bitten wir dich, dass du uns immer mehr lernst, deinen Willen zu tun, dass unsere Speise, unser Essen, nach das wir verlangen sollen, immer mehr dein Wille in unserem Leben ist. Und dass dein Wille unser Herzen ausfüllt, zu deiner Ehre und zu unserem Besten. Danke, dass du der Gnade schenken willst und dass du größer bist. Und dass du so viel Trost uns gibst und schenkst, weil du immer wieder auf unseren krummen Wegen gerade schreibst. Danke für deine Souveränität, für deine Liebe und dass du der große Planer bist, der perfekte Planer. Wir preisen und loben dich in deinem Namen. Amen.
Amen. Ja, lasst uns jetzt unser Gottesdienst schließen mit Lied Nummer 127. 127.